So viel zur Vorrede. Jetzt komme ich mal zu unseren Speakern hier drüben, nämlich Tom und Elisa. Und die wollen uns über Digital Rights in Europe was erzählen. Ich hoffe, ihr begrüßt sie ganz herzlich und freue mich auf ihren spannenden Vortrag.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen heute Abend. Danke für die nette Vorstellung. Wie gesagt, wir sind Tom von der Digitalen Gesellschaft. Ich bin Elisa von Superlab. Was genau wir in unseren Organisationen machen und vielleicht auch warum wir heute hier sind, darauf gehen wir gleich ein. Aber erstmal zum Thema. Der nette Herald hat es gerade schon gesagt, wir wollen heute über Digital Rights, also digitale Rechte in Europa sprechen. Jetzt bin ich keine Juristin und deswegen auch nicht so gut geeignet, um über die rechtliche Seite von digitalen Rechten zu sprechen. Aber zum Glück ist Tom da. Tom, erzähl uns doch mal, warum sprechen wir über digitale Rechte oder was verstehen wir darunter? Warum ist uns das wichtig?
Danke für die Überleitung. Wenn wir von digitalen Rechten oder Rechten im digitalen Raum sprechen, meinen wir grundsätzlich erstmal Grundrechte und die Wahrung von Grundrechten im digitalen Raum, was halt heißt, es kann eine ganz verschiedene Anzahl von oder ganz verschiedene Rechte können da betroffen sein. Es kann Datenschutz sein, ganz, ganz klassisch, aber eben auch klassische Überwachungs-, Eingriffsfreiheitsrechte, ArbeitnehmerInnenrechte, diverse Rechte, soziale Rechte, die damit gemeint sein können, die irgendwie einen digitalen Bezug haben. Das ist extrem breit und es wird ja immer wieder darüber gesprochen, dass irgendwie das alles irgendwie eine digitale Komponente heute habe. Das versuchen wir allerdings tatsächlich in unserer Arbeit ernst zu nehmen und sehen uns eher als Leute, die halt irgendwie für Grundrechte kämpfen, mit einem Schwerpunkt in der Netzpolitik im Digitalen. Und da haben wir ein bisschen eine Expertise. Wir werden euch heute jetzt nicht irgendwie alles, was gerade in Europa irgendwie ansteht, aufbereiten können. Das wäre irgendwie, da bräuchte man Tage für, eine ganze Konferenz und das würde nicht ansatzweise abdecken, was da so alles ist, sondern wir wollen euch ein bisschen eine Übersicht geben und so die Problematiken von irgendwie Grundrechtspolitik, die wir versuchen zu machen, in Bezug auf Europa. So eine kleine Übersicht geben und ein bisschen ein kleines politisches Plädoyer anschließen.
Genau, und das machen wir in Europa, also vielleicht nicht unbedingt nur jetzt auf EU-Ebene bezogen. Vielleicht möchtest du da noch was sagen.
Entschuldigung, wir versuchen uns trotzdem erstmal auf die EU-Ebene zu beschränken, hier in dem Talk. Das ist alles nochmal viel komplexer. Es gibt ja auch noch den Europarat, zum Beispiel die Budapest Convention, falls euch das was sagt. Es gibt bilaterale Verträge, die dann teilweise in Europarecht übergeleitet werden und so. Also wir sprechen nicht über insgesamt Völkerrecht oder so mit Europabezug, sondern wir beschränken uns heute ein bisschen auf die EU und eine ganz andere Ebene, zum Beispiel die UN, wo ihr auch sehr viel macht.
Ja. Genau, aber auch darüber reden wir heute nicht. Das ist nämlich viel zu meta und wir wollen heute ja möglichst konkret sein. Das heißt, worum soll es uns heute gehen? Wir wollen heute ein paar Schlaglichter auf digitale Rechte auf europäischer Ebene werfen und was da gerade so passiert und vielleicht auch was ansteht. Und warum ist uns das so wichtig? Ich nehme an, viele von euch lesen netzpolitik.org, ihr informiert euch über diese Themen und vielleicht ist euch das auch aufgefallen. Die Themen und die Schauplätze, an denen wir digitale Rechte verteidigen, die werden nicht weniger, ganz im Gegenteil. Die werden sogar immer granularer und immer kleinteiliger. Und das stellt uns natürlich auch als eine politisch aktive Szene echt vor Herausforderungen. Unsere Kapazitäten sind ja irgendwie auch begrenzt. Und deswegen soll dieser Vortrag auch wirklich ein Call to Action für euch sein, euch zu informieren, auf uns zuzukommen. Und damit meine ich natürlich nicht nur wir zwei, die hier stehen, sondern auch an die Menschen von Digital Courage, an all die anderen netzpolitisch Aktiven, die hier unterwegs sind. Warum wir heute Schlaglichter werfen und vielleicht auch, wie wir die ausgewählt haben. Wir wollen mal über diese klassischen Digital Rights Themen, mit denen ihr sicher alle sehr gut vertraut seid, auch hinausgucken und diese Schnittstelle ansprechen, die Tom gerade schon gemeint hat. Also wo sind denn digitale Rechte wirklich auch Grundrechtsfragen, Fragen von gesellschaftlicher und sozialer Gerechtigkeit und welche neuen Framings, welche neuen Narrative können wir vielleicht auch übernehmen, um nochmal andere für die Relevanz unserer Themen, die uns am Herzen liegen, auch zu begeistern und auch klarzumachen, warum wir da einen gemeinsamen Kampf kämpfen. Ein Problem, das wir da sehen, ist, dass natürlich wir ganz großartige Medien haben, die spezifisch sich mit netzpolitischen, mit digitalen Themen auseinandersetzen. Aber die breitere Debatte, die ist doch immer noch eher so mäßig informiert vielleicht oder findet auch quasi immer nur punktuell statt und nicht eine kontinuierliche Begleitung, wie wir uns das manchmal wünschen würden. Und das ist aber wirklich inzwischen ein Problem. Denn digitale Rechte werden inzwischen eben nicht mehr nur in diesen klassischen Themen Datenschutz, beispielsweise IT-Sicherheit, angesprochen, sondern finden auch in ganz vielen anderen gesellschaftspolitischen Debatten und eben auch in Regulierungsvorschlägen, in Gesetzesvorschlägen dort statt. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Plattitüde, wie sagt man immer so schön, das Internet, TM oder die Digitalisierung durchdringt inzwischen alle Lebensbereiche. Da rollen wir immer alle mit den Augen, aber es ist halt auch echt was dran. Und das hat eine Folge. Das hat nämlich wirklich zur Folge, dass eigentlich inzwischen in allen gesellschaftlichen Bereichen Digitalisierung mitgedacht und mitgemacht wird und deswegen aber diese Frage nach der Verteidigung von unseren digitalen Rechten auch überall und immer zumindest mit so einem Quäntchen mitschwingt. Und das macht es für uns unglaublich unübersichtlich. Und wie unübersichtlich es ist, das wollen wir heute mal so ein bisschen teilen. Genau. Und unser Ziel ist eben, euch und uns gemeinsam zu motivieren. Vor ein paar Jahren gab es auf dem Kongress das Motto Bildet Banden. Genau das soll heute auch unser Motto sein. Denn es gibt wirklich genug zu tun. Das werdet ihr gleich sehen. Aber zuerst mal, Tom, ein paar Worte vielleicht über die digitale Gesellschaft.
Ja, die digitale Gesellschaft ist wohl ein bisschen älter, 12 Jahre oder so, 13 Jahre, sagt Benjamin, irgendwie um den Dreh rum. Und wir versuchen eben, die Wahrung von Grundrechten im digitalen Raum und Verbraucherschutz und so zu machen. Wir haben vor allen Dingen, heute wird es ja in Europa gehen, wir sind bei EDRI organisiert, jetzt haben wir das EDRI-Logo vergessen, hier mit einzublenden, kommt am Ende nochmal, glaube ich. Wir sind bei EDRI organisiert, die haben in diesem Jahr feiern die 20 Jahre, European Digital Rights, das ist eine Organisation, die eben aus so einer netzpolitischen Bubble entstanden ist, mit der Idee, tatsächlich in Brüssel zu wirken. Die digitale Gesellschaft ist eigentlich, seit sie gegründet wurde, mehr oder weniger Bestandteil dieser europäischen Vernetzung. Auch einige von den Leuten, die es damals mit gegründet sind, sitzen jetzt in Brüssel und versuchen da Politik zu machen. Genau, und die europäische Ebene war eben immer schon relevant, aber ich glaube, ich habe erst vor ein paar Jahren da angefangen und eigentlich alle Themen, die wir schwerpunktmäßig bearbeiten, haben zumindest auch eine europäische Dimension. Eigentlich sind es fast weitgehend europäische Themen. Von der Chatkontrolle über den DSA-Upload-Filter, die DSGVO, das waren so die großen Kämpfe der letzten Jahre. Und das sind alles europäische Themen. NetzDG war auch nur so, aber auch irgendwie ein europäisches Thema.
Genau. Und ich, wie gesagt, bin von Superlab. Wir sind im Gegensatz zur DigiGES eine total junge Organisation. Wir haben dieses Jahr unseren 4. Geburtstag gefeiert. Superlab ist eine Organisation, ein Lab für feministische digitale Zukünfte. Wir kommen also ganz stark aus der Ecke oder wir werden getrieben von der Frage nach gesellschaftlicher Gerechtigkeit, von Chancengerechtigkeit, von intersektionalen Perspektiven auf gesellschaftliche und dann eben auch auf technische Probleme und Herausforderungen. Wir kommen also so eher so ein bisschen aus dieser Gesamtschau und weniger, also wir sind weniger eine klassische Digitalorganisation. Wir sind jung, das heißt, für uns entdecken wir auch gerade erst die europäische Ebene. Wir sind gerade erst bei EDRI, bei European Digital Rights, dieser Netzwerkorganisation, die Ton gerade erwähnt hat, ein Affiliate-Mitglied geworden, auch da ganz frisch. Und finden es aber total essentiell, sich auch europäisch und auch darüber hinaus zu engagieren, denn digitale Rechte enden ja nicht an den Landesgrenzen und auch das Internet endet zum Glück ja nicht, noch nicht an den Landesgrenzen. Das heißt, für uns ergibt das total Sinn, da eine globale, eine soziale Perspektive einzunehmen und zu schauen, wenn wir uns schon für digitale Rechte einsetzen, über welche Rechte, über welche Gerechtigkeitsfragen, über welche Machtfragen sprechen wir denn dann und was und wen müssen wir alles mitdenken, um da auch gute Lösungen zu entwickeln. Also Digitalpolitik ist halt einfach größer als Nationalpolitik.
Ja, und wie groß Digitalpolitik ist, ist so eine kleine Übersicht über die gerade laufenden oder gerade so ein bisschen abgeschlossenen und in der Umsetzung sich befindlichen Gesetzesvorhaben, die auf europäischer Ebene laufen. Und das sind tatsächlich nur die, die wirklich so ausdrücklich netzpolitisch sind. Das sind nicht irgendwie noch die 1000 anderen, die auch so eine digitale, netzpolitische Digitalisierungskomponente haben, sondern einfach, dass ihr mal so ein bisschen so eine Übersicht habt, was gerade läuft, was eigentlich so Thema von Organisationen wie uns oder vielleicht auch von euch sein könnte, müsste und in all diesen Gesetzesvorhaben werden teilweise fundamentale Grundrechte verhandelt und wenn ihr drauf schaut, werdet ihr sehen, sicherlich werden nicht alle kennen und wir auch nicht. Also es ist tatsächlich, das auch nur ansatzweise zu verfolgen, was da passiert, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Genau. Wir werden nicht zu allem was sagen können. Wir wollen euch trotzdem mal zu so ein paar Punkten so ein bisschen rausgreifen. So einzelne, zu denen wir gerade arbeiten, ist nicht abschließend, aber um euch mal so ein bisschen aufzuzeigen, was da eigentlich passiert, warum das relevant ist. Relativ viele von euch werden zum Beispiel jetzt mit der Chat-Kontrolle schon irgendwie, wird ihnen untergekommen sein, hoffentlich. Wenn nicht, informiert euch. Das ist die CSAM Regulation, also die Child Sexual Abuse Material Regulation, oder CSAR auch teilweise genannt. Das ist so ein Punkt, wie vielleicht viele von euch mitbekommen haben werden, soll die Zukunft der Kommunikation da irgendwie soll ein dystopisches Überwachungsinfrastruktur soll da etabliert werden, in dem sämtliche Nachrichten und Hosting-Inhalte automatisiert und analysiert werden in Echtzeit. Das ist total krass. In Deutschland haben wir es hinbekommen, da so ein bisschen so eine Diskussion rumzuführen, gewisse Öffentlichkeit zu schaffen. In anderen Ländern funktioniert das gar nicht. Aber das ist mal so ein Beispiel, wo es noch so ein bisschen gelingt, das auch von der europäischen Ebene runterzubrechen und auch tatsächlich hier in die Öffentlichkeit zu bringen. Das hat aber wahnsinnig viel Zeit und Energie gekostet. Also da sitzen mehrere Leute seit über einem Jahr dran, um das irgendwie zum Thema zu machen. Und genau. Aber daneben gibt es halt eben noch so ganz, ganz viel, was viele gar nicht mitbekommen. Zum Beispiel, ein großes Thema wären die digitalen Identitäten.
Genau, und zu denen spreche ich so semi-qualifiziert. Da gibt es nämlich andere im EDRI-Netzwerk, die da sehr, sehr, sehr stark dabei sind. Thomas Lohninger von Epicenter Works beispielsweise hat auch hier auf dem Camp dazu schon einen Vortrag gehalten. Den könnt ihr ja dann auch auf media.ccc.de nachgucken, wenn ihr euch da weiter informieren möchtet. Worum geht es bei dem Thema? Also digitale Identitäten, das heißt, da soll eine Art von Infrastruktur, eine staatliche Infrastruktur und auch noch eine interstaatlich vernetzte Infrastruktur geschaffen werden, mit der wir uns identifizieren können. Also diese Richtlinie heißt EIDAS 2.0 und ich kann es mir nie merken. Auf Deutsch steht EIDAS für die Verordnung über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt. Also ultra griffig und extrem konkret, aber tatsächlich auch sehr weitreichend. Und deswegen ist es auch wichtig, uns von diesen unglaublich drögen Titeln, die manchmal haben, halt nicht verwirren zu lassen, sondern da dran zu bleiben. Worum geht es bei den digitalen Identitäten? Na, klar, wir sollen uns digital ausweisen können, mit dem Nutzen, mit dem potenziellen digitale staatliche Services in Anspruch zu nehmen. Aber natürlich denken die Leute, die sich EIDAS ausgedacht haben, da auch weiter. Und die möchten natürlich, dass diese digitalen Identitäten für Transaktionen auch mit wirtschaftlichen AkteurInnen genutzt werden können. Aber das heißt ja, die können auf einmal auch dort genutzt werden, möglicherweise, wo wir uns bisher gar nicht ausweisen mussten. Es kommt also möglicherweise zu einer Art von Überidentifizierung, von einer Zunahme von Situationen, in denen wir uns mit unseren legalen Identitäten ausweisen müssen. Und ich glaube, ich brauche niemandem von euch zu erzählen, warum das ein potenzielles Problem ist, wenn das Ganze auch noch digital und damit potenziell speicherbar passiert. Das heißt, hier müssen wir dranbleiben. An dieser unglaublich wichtigen Feier sitzen gerade sehr wenige Leute. Ich habe gerade schon Thomas Lohninger erwähnt. Dieses Thema braucht also wirklich auch noch mehr Power. Vielleicht fühlt ihr euch ja gerade angesprochen, da mal mitzumachen.
Genau, ein anderes Thema, was jetzt mittlerweile viel Aufmerksamkeit bekommt, ist der DSA, Digital Services Act, das sogenannte Plattformgrundgesetz oder Digitale Dienstegesetz. Das wurde jetzt verabschiedet. Ganz am Anfang wurde das viel diskutiert, das galt dann als so das große Plattformgrundgesetz und so. Und dann ist es halt während der Verhandlungen in Brüssel irgendwie so komplett in der Versenkung verschwunden. Es haben sich so ein paar Leute irgendwie, die sehr spezialisiert sind, damit beschäftigt. Und obwohl irgendwie die großen Facebook-Leaks und ich weiß nicht was kamen zwischendurch, wurde der DSA oder was da in Europa passiert, eigentlich überhaupt nicht weiter thematisiert. Wir haben versucht zum Beispiel die ganze Problematik mit verhaltensbasierter Werbung da reinzubringen. Und das wäre ja eine Möglichkeit gewesen, tatsächlich ernsthaft am Überwachungskapitalismus ein bisschen was zu drehen. Aber dadurch, dass in Europa passiert ist, hat es einfach niemand so richtig irgendwie da drauf geschaut. Also halt in der Fachpresse gab es hier und da mal einen Artikel, aber so ernsthaft diskutiert wurde es in Europa nicht. Mittlerweile, jetzt geht es in die Umsetzung, gibt es plötzlich irgendwie ganz viele Fachartikel dazu und jetzt die Frage, wird das NetzDG ersetzt oder nicht oder komplett oder nur in Teilen oder wie auch immer. Sobald es ein nationales Thema wird, ist plötzlich auch die Presse da. Aber während das tatsächlich diskutiert wurde und wo es irgendwie noch Öffnungen gab, das Ding auch zu ändern und halt zu einer ernsthaften Plattformregulierung zu machen, gab es relativ wenig Öffentlichkeit. Und es war halt wirklich nur ein Ding von so ein paar wenigen Leuten und eben halt der großen Big Tech Lobby, die da irgendwie versucht hat, Einfluss zu nehmen, halbwegs erfolgreich.
Beim nächsten Thema würde mich interessieren, wer von euch da schon mal von gehört hat oder weiß, worum es da geht. Und zwar der digitale Euro. Zeigt doch mal die Hände. Wer hat da schon? Das sind einige, aber bei Weitem nicht alle. Das ist ein relativ neuer, nee, gar nicht so neuer Vorschlag, aber ein konkreter, sich konkretisierender Vorschlag. In der EU ist nämlich aufgefallen, dass wir irgendwie keinen eigenen Zahlungsdienstleister haben. Das ist ja schade. Also sprich, ne, wir haben PayPal, die großen Kreditkartenunternehmen sitzen irgendwie auch woanders. Und da gibt es jetzt also die Bestrebungen, da die Fälle nicht komplett davon schwimmen zu lassen und eine Art von europäischem PayPal zu betreiben, das aber eben nicht privatwirtschaftlich ist, sondern von den Nationalbanken gedeckt wird. Die Idee ist also doch, dass es auch wirklich an den Euro konkret, also gekoppelt ist, dass der Euro die Währung ist, die da verhandelt ist und wir dann da kleinere Beträge von ein paar hundert Euro in eine Art digitale Wallet quasi überweisen oder übertragen können, um dann damit digital zu bezahlen, ohne andere Anbieter nutzen zu müssen. Auch hier wieder also ein Vorschlag, der so ein bisschen wie die digitalen Identitäten, die Motivation hat, mehr Zugänge zu schaffen, aber so ein bisschen wie bei den digitalen Identitäten ist auch hier wieder das Problem, was ist, wenn dieses System ausgerollt wird und fallen dadurch Alternativen, die wir bisher haben, nämlich das Bargeld bezahlen beispielsweise oder das uns nicht ausweisen müssen, fallen die dann weg? Wir haben bei dieser ganzen Ausrollung von diesen digitalen Infrastrukturen gerade für öffentliche oder quasi öffentliche Dienstleistungen wie in Ämtern, aber auch in Banken echt ein Problem, weil wenn die quasi ausschließlich werden, also wenn wir nicht mehr auch im gleichen Maße und mit der gleichen Bequemlichkeit Bargeld nutzen können, uns mit unserem Perso ausweisen können, ohne irgendwie gleich da mit dem Handy rumzufuchteln. Es gibt eine spannende Studie vom Paritätischen Wohlfahrtsverband von diesem Jahr, der sehr deutlich gezeigt hat, dass Menschen, gerade die, die im Niedriglohnsektor arbeiten, sehr wenig, nicht so sehr digitale Kompetenz, sondern vor allem digitale Konfidenz, also Selbstvertrauen haben und sich sehr unwohl fühlen, solche Services in Anspruch zu nehmen und dann lieber zurücktreten und das gar nicht erst zu machen. Und hier kommt wirklich der spannende Punkt mit rein, auf einmal der sozialen Gerechtigkeit. Wenn solche Services entwickelt werden und auch noch ausschließlich werden, haben wir ganz klassische Datenschutzfragen, wir haben IT-Sicherheitsfragen, wir haben aber auch immer wieder Fragen der sozialen Gerechtigkeit, die da aufploppen und die, wie ich finde, viel zu wenig behandelt werden, vielleicht auch, weil wir die als Gruppe manchmal zu wenig auf dem Schirm haben, weil ich glaube, hier sind vielleicht wenig Leute anwesend, die gerade im Niedriglohnsektor arbeiten. Wir können das gerade gar nicht mitdenken. Das heißt, auch hier, ne, es ist notwendig, so ein bisschen die Debatte auch zu öffnen, auch anderen zu zeigen, warum das Ganze relevant ist, auch wenn das Thema so trocken ist wie der digitale Euro.
Ja, noch ein anderes Thema, zum Beispiel E-Evidence. Das ist so ein bisschen, ich bin Jurist und Strafverteidiger, deswegen hat mich das sehr beschäftigt, aber weiß irgendwer, was das ist? Hat das irgendwer noch mitbekommen? Vor ein paar Jahren gab es da irgendwie so ein paar Diskussionen oder einige Diskussionen drum. Das ist eine grenzüberschreitende Herausgabeanordnung, mit der einzelne Staaten, Polizeibehörden, insbesondere Behörden, also ausdrücklich Behörden, nicht irgendwie auf eine richterliche Anordnung oder so, direkten Zugriff auf Beweismaterial, digitales Beweismaterial bekommen sollen. Das können grundsätzlich alles Mögliche sein. Es gibt da so ein bisschen Abschichtungen. Das können Verkehrsdaten sein, das können Bestandsdaten sein, das kann Nutzungsdaten sein. Und die Behörden sollen einen direkten Zugriff in anderen Ländern haben, zum Beispiel die ungarischen Behörden in Irland. Unter anderem auch bei Sachen, die vielleicht in Irland gar nicht illegal sind oder in dem Land, in dem die Person sitzt, die das gepostet hat, sondern nur in Ungarn. Und es soll einen direkten Zugriff drauf geben mit Safeguards, auf Englisch immer. Das heißt, ursprünglich war mal gedacht, dass dann tatsächlich irgendwie nach den nationalen Regeln oder sowas das dann passieren soll. Wenn zum Beispiel in Deutschland brauchst du einen Richtervorbehalt, das kann komplett ausgehebelt werden, indem jetzt andere Staaten, indem Ungarn zum Beispiel, also ne, es ist einfacher für Ungarn quasi an Verkehrszahlen ranzukommen als fürs BKA. Solche Sachen, ne, das war 2018, wurde das vorgelegt, der erste Entwurf. Das sollte, da gab es dann auch in der juristischen Öffentlichkeit so ein bisschen so einen kleinen Aufschrei und irgendwie die Anwaltsverbände haben sich dazu geäußert und gesagt, ey, das geht ja gar nicht. Und dann ist es so in den Verhandlungen verschwunden und dann hat irgendwie das Europaparlament auch noch eine okayerische Position mit so ein bisschen, die es ein bisschen sicherer machen sollte und so ein paar Grundrechte, Ärzteprivileg und sowas halt mit reingeschrieben. Und am Ende gab es dann die sogenannten Trilogverhandlungen, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen drauf zurück. Und dann wurde so in der letzten Minute eigentlich alles rausgestrichen und die Vorstellung des Europa, also der Regierung, des Rats der Europäischen Union, hat sich komplett durchgesetzt. Die E-Evidenz-Richtlinie ist jetzt im Juni verabschiedet worden und im Grunde kräht da kein Hahn mehr nach. Ich habe da gerade eben noch mal reingeschaut in so eine juristische Datenbank, wo so Fachaussätze sind und tatsächlich 2018 gab es ganz, ganz viel, so bis 2020. Und jetzt ist das Ding verabschiedet und es gibt so eine Meldung, das Ding ist jetzt verabschiedet worden. Und es wird jetzt in 3 Jahren, tritt es erst in Kraft und dann irgendwann in 5 Jahren wird vielleicht irgendwer mal dagegen klagen.
Genau, und jetzt das letzte dieser ausgedünnten Schlagwörter und ich glaube spätestens jetzt seid ihr froh, dass wir nicht die ganze vorherige Folie da abgenudelt haben. Und zwar der European Health Data Space, also der europäische Gesundheitsdatenraum. Kommt wieder aus einer ganz anderen Ecke, nämlich aus dem Gesundheitswesen, wie der Name schon sagt. Da ist die Idee, und die ist ja auch erstmal wieder nicht verkehrt, der Teufel liegt im Detail, zu sagen, wir müssen unsere Gesundheitsforschung besser machen und wir müssen sie vor allem befähigen, schneller gute Behandlungen zu entwickeln und auch besser individuell behandeln zu können, also quasi ein besseres Lagebild, ein besseres Situationsbild zu haben. Aber das findet natürlich bei Gesundheit immer auf Ebene eines einzelnen Individuums statt. Also sprich, es geht dann ganz stark auf einmal um mich, meine Gesundheitsdaten, meine Krankheiten und so weiter. Also ganz tief private Datensätze und Gesundheitsbilder und Datenbilder, die da entstehen sollen. Und die Idee ist also, dass Daten, die im Gesundheitswesen anfallen, fast schon standardisiert der Forschung zur Verfügung gestellt werden. Naja, Forschung, das klingt so nett, aber Forschung findet halt nicht nur irgendwie an Unis statt, sondern auch in der Wirtschaft und zack, ist eine Brandmauer gefallen und unsere Daten werden weitergegeben und genutzt. Natürlich zum einen für die Entwicklung neuer Medikamente und Behandlungsmethoden, aber eben auch auf eine Art und Weise weitergegeben, die für uns kaum noch kontrollierbar ist. Und gerade bei Menschen mit besonderen Krankheitsbildern ist halt dann halt auch eine Art von Anonymisierung kaum noch möglich, weil es gibt Krankheiten, die sehr, sehr selten sind. Genau. Worum es uns hier beim European Health Data Space eben auch geht, ist zu sagen, wir brauchen an ganz vielen Stellen halt eine wirklich gute Abwägung, wo wir uns auch nicht ausspielen lassen sollten, wo wir nicht sagen sollten, ah ja, es geht um Gesundheit, da heißt dann so, da könnt ihr ja gar nicht dagegen sein. Wollt ihr etwa, dass Krebs nicht geheilt wird? Natürlich wollen wir das alle hier in diesem Raum. Aber trotzdem können und müssen wir weiterhin auf die Wahrung von digitalen Rechten beharren, eben weil sie so fundamental sind und weil auch sie potenziell Menschen bedrohen, wenn sie denn geschliffen werden, wenn sie untergraben werden, wenn sie nicht mehr aufrechterhalten werden. Das heißt, auch so ein bisschen der Aufruf, lasst uns nicht verunsichern, wenn uns diese krassen Totschlagargumente entgegengebracht werden. Wollt ihr etwa nicht Krebs heilen? Doch, natürlich wollen wir das. Aber eben auf eine Art und Weise, die informiert ist und in der alle Beteiligten am Tisch sitzen und der auch wir angehört werden. Und jetzt haben wir, glaube ich, diesen Parfumsritt ganz gut geschafft. Genau. Ihr habt gesehen, es gibt sehr viele Themen, viel mehr, als wir gerade erwähnt haben. Und um vielleicht euch ein bisschen in Geschmack und Lust zu machen, euch da nochmal einzubringen, habe ich einen nicht ganz richtigen Screenshot mitgebracht. Es gibt nämlich von der EU im Gegensatz zur Bundespolitik einige Werkzeuge, die es der Zivilgesellschaft, aber natürlich auch LobbyistInnen einfacher machen, so ein bisschen auf dem neuesten Stand zu bleiben, was sich gerade tut und was die nächsten Schritte sind und was Deadlines sind und so weiter. Und eines dieser Werkzeuge ist der EU Legislative Train, also der Gesetzgebungszug, und der war wenige Monate tatsächlich als so eine Pixelwelt mit einem kleinen Bahnhof und kleinen so Zügen, die dann da irgendwie abfuhren und so, man konnte das so ein bisschen simulieren, total niedlich. So war das dort dargestellt und ich habe immer den DSA-Zug angeklickt und es passierte irgendwie nichts. Das haben sie jetzt leider verändert und das sieht jetzt ganz dröge aus. Also ich nehme es der EU persönlich übel, dass sie uns diese Züge weggenommen werden. Trotzdem heißt diese Übersicht der verschiedenen Gesetzgebungen und den verschiedenen Daten, die dann daran gekoppelt sind, immer noch EU Legislative Train. Jetzt wisst ihr zumindest, woher dieser Name kommt. Trotz aller dieser Werkzeuge ist es total schwer, den Überblick zu behalten. Und das ist so der Grund, weshalb für uns beide und ich für uns alle wahrscheinlich, die unsichtbare dritte Organisation, die hier gerade auf der Bühne steht, nämlich EDRI in Brüssel, so unglaublich wichtig, weil die eben vor Ort sitzen, weil die diese ganzen Deadlines verfolgen und dieses Wissen aufbereiten, strukturiert weitergeben und dadurch eben auch den Aktivismus auf nationalstaatlicher Ebene dann überhaupt erst möglich machen, weil für uns wäre es faktisch unmöglich, da immer up-to-date zu bleiben.
Ja, bei aller Transparenz, die zumindest das Parlament bietet, ist es halt tatsächlich auch eine Wissenschaft für sich, das zu verfolgen. Also es ist, sie haben sehr, sehr viel, findet man, aber man muss auch sehr gut suchen, wo. Und nicht alles ist in den Waggons des Zuges, sondern irgendwo ganz obskur versteckt. Genau, aber das Parlament ist irgendwie tatsächlich, um auch mal so ein bisschen die Transparenz der EU irgendwie wieder den Zahnrad zu ziehen. Also die ist auf Parlamentsebene tatsächlich relativ weit gedungen, aber es gibt eben auch die große Blackbox Rat, also wo die Regierungen verhandeln. Da kommen wir eigentlich tatsächlich nur, also was da verhandelt wird, also es ist ja quasi ganz, ganz kurz, grundsätzlich werden Gesetze oder Verordnungen und Richtlinien in Europa so gemacht, dass die Kommission was vorschlägt, das ist so ein bisschen die Regierung, und anschließend wird es vom Europaparlament und vom Rat, der quasi wie so eine zweite Kammer im Grunde eines Parlaments agiert, verhandelt, und dann gibt es dann bestimmte Mehrheiten, die gebraucht werden. Im Parlament ist es dann sehr wichtig, dass was in den Ausschüssen verhandelt wird, wo es dann eine gewisse Transparenz gibt. Und im Rat, wo die Regierungen drin sitzen, da gibt es nahezu keine Transparenz. Also da kommen wir tatsächlich oft an, irgendwie, weil Netzpolitik.org oder Statewatch oder so mal ein Dokument leaken, kriegen wir da nur Informationen, was da passiert. Und am Ende gibt es dann irgendwie immer so Positionen der jeweiligen, also eine Kommission hat den Entwurf gebracht, der Rat hat irgendwie seine eigene Position, die meistens eher nicht dem entspricht, was wir irgendwie uns wünschen würden, so als Grundregel eigentlich. Und im Parlament haben wir manchmal irgendwie es noch hinbekommen, so ein bisschen, ne, irgendwie vielleicht noch so ein paar Sachen irgendwie reinzuverhandeln. Und dann haben die ihre Position und dann geht es in die sogenannten Trilogverhandlungen. Wo dann, also eigentlich laut Verfassung der EU, oder es gibt ja keine Verfassung, laut der Verträge sind es eigentlich nur Rat und Parlament, aber irgendwie sitzt die Kommission auch immer mit am Tisch. Und dann wird nochmal neu verhandelt und dann wird ausgiebig diskutiert. Und die finden so komplett hinter verschlossenen Türen statt. Also da an Dokumente ranzukommen, da gibt es auch irgendwie Versuche über IFG und diverse andere Sachen und so das auf europäischer Ebene ranzukommen. Und das ist super kompliziert, da an irgendwas ranzukommen. Also, ne, und faktisch wird dann in diesen Trilogverhandlungen, wie jetzt zum Beispiel bei der E-Evidence-Geschichte, da hast du irgendwie eine ganz gute Position vom Parlament und da sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt und am Ende knicken die dann doch ein und der Rat setzt sich durch und dann wird es am Ende vom Parlament nochmal irgendwie abgestimmt. Genau, und da ist es super schwer ranzukommen. Ich bin so negativ die ganze Zeit, ne?
Genau, deswegen komme ich zu was Positivem, nämlich den möglichen Handlungsräumen. Wir haben das nicht geplant, wirklich nicht. Wo quasi auch so ein bisschen euch Ideen zu geben, wo ihr euch in Zukunft engagieren könnt, wo ihr auch jetzt vielleicht noch genügend Zeit habt, um euch einzulesen, einzuarbeiten, wo ihr aber vielleicht auch gebraucht werdet. Und was ich euch mitgebracht habe, ist ein Vorhaben, das die Kommission angestoßen hat. Das ist ein sogenannter Fitness-Check. Das machen die, wenn sie ein bestehendes Gesetzeswerk einer Prüfung unterziehen wollen, ob das Ganze überhaupt noch zeitgemäß ist. Also wirklich ein klassischer Fitness-Check. Trägt das eigentlich noch? Und das hat jetzt stattgefunden oder ist gerade in Arbeit. Ihr seht hier so ein bisschen diesen Legislative Train. Das sind, wie gesagt, das sind keine Züge mehr, nicht mehr so schön. Und da geht es um digitalen VerbraucherInnenschutz. Also das Ganze wird geframed als Digital Fairness, als digitale Gerechtigkeit. Eben unter der Warte, dass Verbraucherschutz, der ja etabliert ist, gestanden ist und auf bestimmte Prinzipien beruht, dass der ja vor dem digitalen Zeitalter gemacht wurde. Und jetzt eben die Frage ist, stellen sich denn neue Herausforderungen im Bereich Verbraucherschutz, die gar nicht abgedeckt sind, die gar nicht mitgedacht sind und wo wir nachbessern müssen? Und da sehen wir auch wieder bei Super aus einer gesellschaftlichen Perspektive tatsächlich sehr, sehr großen Handlungsbedarf. Das liegt nicht nur an dem Digitalen, dass da wirklich ganz viele Fragen von digitalem Glücksspiel und so weiter nicht mitgedacht wird, sondern auch der Verbraucherschutz ist einfach an sich schon in die Jahre gekommen. Da wird immer wirklich ja klassisch vom Otto-Normalverbraucher ausgegangen, also von einem durchschnittlich mündigen, durchschnittlich informierten, durchschnittlich handlungsfähigen Menschen ausgegangen. Wir sind keine durchschnittliche Gesellschaft. Gesellschaft. Wir bringen sehr unterschiedliche Kapazitäten mit. Wir bringen sehr unterschiedliche Vorlieben, Fähigkeiten, Stärken und Schwächen mit. Und ich finde schon, dass ein Verbraucherschutz im Digitalen und ein Verbraucherschutz, der zukunftsfähig ist, dem halt auch mal Rechnung tragen muss. Und das ist eine total spannende Debatte, dass hier jetzt eine erste in dieser Sondierung eine erste Konsultation stattgefunden hat, wo die ganzen Verbraucherschutzorganisationen in Europa auch mitgemacht haben und jetzt dann quasi im nächsten Jahr ansteht, dass konkret empfohlen wird, wo soll denn nachgebessert werden bei diesem Verbraucherschutz, um ihn eben auch ins Digitale zu übersetzen. Und das wird unser Moment werden, da auch unsere ganzen Werte, unsere Vorstellungen von digitalen Rechten mit reinzutragen und wirklich nochmal ganz stark im Verbraucherschutz zu verankern.
Ja, und ich jetzt wieder mit einem negativen Thema, einem sehr furchtbaren Thema, Eurodac. Ich weiß nicht, ob einige Leute das wissen, was das ist. Das ist eine Datenbank mit daktyloskopischen Daten, also sprich eine Fingerabdruck-Datenbank, eine ziemlich große, wo vor allen Dingen Drittstaatenangehörige und da insbesondere Geflüchtete gespeichert werden. Die soll seit einigen Jahren, gibt es da Diskussionen und da kommt jetzt gerade ein bisschen Bewegung rein und ich versuche auch gleich ein bisschen zum Positiven zu kommen. Oder warum wir das jetzt hier nochmal aufführen. Die soll nochmal massiv erweitert werden. Da sollen biometrische Daten, also Gesichtsdaten sollen abgespeichert werden. Da sollen Kinder ab 6 gespeichert werden. Das Ganze soll auch in technischen Details nochmal mit so bestimmten Statistiken und so ausgeweitet werden, faktisch um die Bewegung von Geflüchteten europaweit tracken zu können. Wo sie hingehen, was so denn die Zielländer sind, etc. Das ist eine ziemlich furchtbare Angelegenheit. Die soll eigentlich, sollte die im Rahmen dieses ganzen Asylkompromisses oder Asylpakets verhandelt werden, wird jetzt wahrscheinlich entkoppelt werden und als eigenständige Pfeil im Herbst angedacht verabschiedet werden. Die sind da relativ weit in den Trilogverhandlungen. Aber, um nicht ganz so negativ zu sein, das ist tatsächlich mal ein Beispiel, um so ein bisschen überzuleiten zu unserem Endplädoyer, um mal auch zu zeigen, es sind tatsächlich, das ist also diese Datenbank, das ist ein bisschen so eine originär netzpolitische Geschichte, ne? Also es ist eine Datenbank mit biometrischen Daten, die ausgeweitet werden soll, von der wir alle wissen, in so Datenbanken, ne, Geflüchtete sind es oft Testballons, ne, und derartige Datenbanken werden tendenziell ausgeweitet und werden verknüpft und werden mit anderen Datenbanken zusammengeführt, die dann ausgeweitet werden. Also ein klassisches netzpolitisches Anti-Überwachungsthema, wo sich aber ganz klar ist, das betrifft nicht nur uns. Das betrifft nicht nur Leute, die sich irgendwie für gegen Überwachung oder für Datenschutz etc. einsetzen, sondern das betrifft massiv eben Geflüchtete. Das betrifft eine Migrationsbewegung, die eigentlich ja relativ groß und stark ist. So, und das sind, ne, solche Sachen, es drängt sich so sehr auf, dass wir da zusammenarbeiten, dass wir nicht irgendwie, ne, als Digitalgesellschaft und Superlab und mit EDRI zusammen irgendwie eine Datenschutzabwägung irgendwie machen und sagen, irgendwie das ist problematisch hier mit den biometrischen Daten und dem Sammeln des Ganzen, sondern das ist tatsächlich auch nochmal den Kern dieser Datenbank, ne, dass es halt darum geht, Geflüchtete zu Regierungen zu tracken und Migration zu bekämpfen, auszuarbeiten und das halt tatsächlich und darüber auch irgendwie mit anderen Bewegungen zusammenzukommen und irgendwie festzustellen, ey, das ist so der Kern. Wir machen Datenschutz nicht irgendwie um seiner selbst willen, sondern weil das tatsächlich einer lebenswerten Gesellschaft entgegensteht.
Genau, und damit sind wir auch schon bei unserem Schlussplädoyer. Du hast es gerade schon gesagt. Das eine ist, andere mitdenken, andere Regionen mitdenken und sich nicht irgendwie in seinem stillen Kämmerlein oder in dem Feld, in dem wir uns vielleicht wohlfühlen und auskennen, darauf zurückziehen, sondern wirklich immer aufeinander zuzugehen. Denkt Europa mit in eurem Aktivismus. Kommt auf uns zu, wenn ihr Interesse habt, zusammenzuarbeiten. Und mit uns meine ich tatsächlich irgendwie ganz viele Menschen, die hier sind und auch hier sitzen. Genau.
Ja, es gibt tatsächlich auch in dieser europäischen netzpolitischen Blase oder Szene so eine Diskussion, ob man nicht irgendwie sich wieder stärker auf so die Kernthemen irgendwie fokussieren sollte, auf Datenschutz, auf Anti-Überwachungsgeschichten, um halt auch ernst genommen zu werden, weil wir da irgendwie uns so ein EDRI ist total anerkannt, irgendwie alle wollen mit denen reden und alle wollen auch mit uns reden, wir sind auch irgendwie ganz seriös und so. Und weil wir halt so eine Expertise haben, die halt vielen anderen abgeht. Das hat halt durchaus irgendwie, ne, also es ist durchaus ein Argument, aber wie wir versucht haben zu zeigen, ne, es gibt so viele Themen, es gibt so viele krasse Sachen und gerade wenn es uns um die Politik geht, um den Kern dessen, was wir da machen, um Grundrechte, um fundamentale Menschenrechte, dann können wir nicht alleine irgendwie sagen so oder im Kämmerchen stehen und sagen, okay, ja, aber hier Datenschutz, das irgendwie sollte so ein bisschen auch mal beachtet werden, sondern dann müssen wir tatsächlich auch gerade, wenn wir ein bisschen wirkmächtig sein wollen, wenn wir ansatzweise verfolgen wollen, was da passiert, wer da betroffen ist und dass wir das nicht alleine können, sondern dass wir das tatsächlich nur mit anderen gemeinsam machen können, dass wir deren Expertise brauchen, dass wir irgendwie auch die Perspektive haben müssen, was macht es eigentlich, wenn wir so Identifizierungssysteme haben, europäische, und denken wir denn als netzpolitische Blase überhaupt mit, dass vielleicht Leute keinen Ausweis haben oder so. Ne? Also wir können auch sehr, sehr viel lernen, aber wir können auch eine gewisse Expertise reinbringen, die oft fehlt.
Genau. Und am Ende, wir können nicht eine Expertise reinbringen, die fehlt. Wir kriegen sie eben auch, wie du gesagt hast. Und am Ende machen wir auch nochmal einen stärkeren Case. Wir bringen stärkere Argumente, finde ich. Denn für uns ist irgendwie offensichtlich, warum wir den Datenschutz stärken müssen und warum wir oder stärken aufrechterhalten müssen. Aber zu sagen, das ist nicht nur eine Frage eines Datenschutzes, eines Metakonzeptes, sondern es sind auch gleichzeitig zusammen fundamentale Fragen von sozialer Gerechtigkeit, von sozialem Gefüge, von auch Demokratiewahrung in diesen Zeiten, wo irgendwie alles immer schlechter wird und auseinanderfällt. Ich finde, das ist ein total starkes Narrativ, aber das können wir eben auch nicht aus uns heraus alleine erzählen. Auch dafür brauchen wir diese Banden, die wir bilden müssen, diese globalen und diese transdisziplinären Banden, die wir heute wahrscheinlich anfangen zu bilden, hoffe ich.
Ja, und insbesondere gehört auch dazu, dass wir so ein bisschen aus unserer eigenen Grenzen ein bisschen überschreiten und ein bisschen aus uns heraustreten. Also ich komme selber auch eher so aus so einer Grundrechtsperspektive und so, und gerade so technische Themen waren sind oft sehr, sehr abschreckend. Das ist tatsächlich, ne, also sobald irgendwie da Computer und Digitalisierung draufsteht, dann denken sehr, sehr viele, gerade nicht so privilegierte, nicht so akademische Leute, so Gott, das ist irgendwie, das ist so wahnsinnig komplex und da rufe ich mal ein CCC und oder Superlab oder so, die sollen das mal machen, weil damit kennen wir uns ja nicht aus, das ist irgendwie viel zu technisch. Das haben wir jetzt bei der Chat-Kontrolle auch teilweise, das ist einfach irgendwie so ein bisschen Leute damit fremd mit solchen Themen. Uns ist teilweise sehr bewusst, dass es irgendwie andere Leute betrifft, aber das ist, das wird sich auch nicht ändern, wenn wir nicht auch in der Lage sind, uns zu erklären oder zu erklären, warum wir das machen und dass es uns nicht nur um Datenschutz geht, sondern dass das tatsächlich auch einen politischen Punkt haben.
Genau, damit wären wir am Ende unseres Vortrags. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir freuen uns auf die Gespräche mit euch und eventuell ja auch Fragen.
Danke euch.
Ihr hattet da ein Beispiel genannt, ich glaube, es war der CSAM Act, wo ihr gesagt habt, dass in Deutschland gelingt es da, die Debatte zu führen, in anderen Ländern aber nicht. Das erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte mit den Upload-Filtern. Die wurden in Deutschland unter dem Stichwort Upload-Filter debattiert, in Frankreich mehr so unter dem Stichwort GAFA, also die großen Internetfirmen, die unsere lokale Künstlerszene irgendwie die Werte abschöpfen. Also es scheint mir so ein bisschen so zu sein, dass es oft so ist, dass gute Argumente es nicht aus ihrer Sprachbubble rausschaffen in die anderen Sprachbubbles rein. Ist das so oder gibt es da irgendwie Ansätze, wie man das behebt?
Ich finde, das ist eine komplexe Frage, weil sie ja wahrscheinlich für jede Debatte und für jeden Fall auch wieder neu geführt werden muss. Aber ich glaube, es ist total sinnvoll auch zu sagen, es gibt halt nicht das eine Narrativ, das überall zieht. Aber was wir natürlich machen müssen, ist uns zu erzählen, was in unseren jeweiligen Ländern gut funktioniert hat und welche Argumente wir wie vorgebracht haben und was dann die Reaktionen darauf waren. Aber ich glaube eben, ne, wie du sagtest, in manchen Szenen oder in manchen Ländern wirkt das Protektionistische besser, in anderen wirkt das so Entrepreneurial Spirit, wir müssen irgendwie unsere Startups schützen oder was auch immer, das wirkt da besser. Ich glaube, da können wir einfach nur testen, miteinander reden, tatsächlich in Austausch bleiben, um zusammen zu lernen, was denn wie wo funktioniert, und das wird dann hoffentlich da sind wir irgendwann auf den Schultern von Riesen und haben viel gelernt und wissen ein bisschen besser, wie wir uns orientieren. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so einfach, nicht, dass du das impliziert hättest, aber genau, ich glaube, das ist ein sehr langer Prozess.
Und macht es vielleicht auch leicht, also es würde es leichter machen, wenn wir tatsächlich auch eben, ne, es uns tatsächlich um gemeinsame Grundwerte, Grundrechte halt auch geht. Ne? Also tut es teilweise, ne? Also in Edrich zum Beispiel versuchen wir eben genau auch so Übersetzungsleistungen zu machen oder sowas oder zu gucken, was funktioniert bei uns. Wie kann man irgendwie unseren Film, den wir gemacht haben, auch doch mal übersetzen, funktioniert der in anderen Ländern, welche Sprachen brauchen wir und so. Aber das funktioniert vielleicht auch leichter, wenn wir tatsächlich auch eine politische Grundlegung auch irgendwie gemeinsam diskutieren und die ein bisschen breiter ist als irgendwie. Wir wollen Datenschutz und Datensicherheit. Zumindest halt unter den Leuten, die aktiv sind. Ob es dann halt noch in den Öffentlichkeiten der Länder irgendwie funktioniert, ist noch eine andere Frage, aber.
Keine Frage, eher eine Bitte. Und zwar, vielleicht ist Echo drin. Die Bitte ist, diese ganze Debatte ist voll mit Akronymen, aber das eine Akronym bitte aussprechen, Child Sexual Abuse Material. Weil ansonsten versteckt es sich in der Debatte in diesem CSAM-Begriff und das hat diese Entsetzlichkeit schlicht und ergreifend nicht verdient. Daher die Bitte an euch alle, die hier im Raum sitzt und auch an euch da vorne, dieses Akronym nicht zu verwenden, sondern es jedes Mal auszuschreiben und auszusprechen. Danke.
Danke.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Es kam jetzt häufiger auf, dass ihr vielleicht eine breitere politische Richtung finden wollt, wo mehr Länder oder Leute damit beeinstimmen, statt sich nur auf den Datenschutz zum Beispiel zu fokussieren. Jetzt ist die Frage, damit wird man natürlich auch angreifbarer. Ne? Also es gibt gewisse vielleicht Meinungen, die nicht überall populär sind. Und dadurch, wenn man jetzt sehr spezifisch sich auf weitere Bereiche verteilt, hat man vielleicht auch weniger Einfluss, weil man dann nicht mehr mit gewissen Parteien zusammenarbeiten kann, sie nicht mehr überzeugen kann, weil plötzlich man eben sehr stark vielleicht genau in ein kleines Spektrum eingeordnet wird und das Spektrum vielleicht keine Mehrheit mehr hat.
Ja, das ist tatsächlich ein ernsthaftes Argument. Allerdings, realistischerweise ist es auch gerade auf europäischer Ebene so, wir stehen meistens sowieso in Opposition zur EVP, also zu den Konservativen und mit den noch rechteren arbeiten wir eh nicht wirklich zusammen, will auch niemand, also real mit denen sprechen so. Und mit den, also wir stehen eh auch meistens mit den Positionen, die wir vertreten, die wir auch im Kernbereich unseres, im Datenschutz, in Datensicherheit und sowas, stehen wir meistens eh in Opposition und die Klügeren von denen wissen, dass sie trotzdem mit uns reden können und sollten und auf uns hören sollten, weil wir zumindest technisch ein bisschen Expertise mit reinbringen können. Das wissen die aber auch und die wissen eh, dass wir meistens auf der anderen Seite stehen.
So, dann sehe ich keine Fragen mehr und dann würde ich unseren SpeakerInnen danken und genau, genießt den restlichen
Abend.
Danke schön, wir sehen uns dann bei Hütten das.